Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner im Studio, heute mit einem Blick auf den Arbeitsmarkt, der sich lange sehr krisenfest gegeben hat, trotz Pandemie, trotz Energiekrise. Doch jetzt, wo die deutsche Wirtschaft in eine Rezession gerutscht ist und sich die Konjunkturaussichten eintrüben, zeigen sich doch erste Risse. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen. Warum und was das bedeutet für die kommenden Monate, das hören wir gleich. Zunächst aber zur Inflation, die sich doch hartnäckiger hält als gedacht. Hierzulande hat sich der Preisauftrieb im Juni ja sogar noch einmal verstärkt. In der gesamten Eurozone jedoch ist die Inflation gefallen und zwar stärker als erwartet. Jakob Mayer mit den Details.
Die Verbraucherpreise im Euroraum sind laut der Schnellschätzung des Statistikamtes Eurostat im Juni um 5,5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Damit liegen sie auf dem niedrigsten Stand seit Anfang vergangenen Jahres. Im Mai betrug die Inflationsrate noch 6,1%. Hauptpreistreiber waren auch in diesem Monat Lebens- und Genussmittel. Sie wurden um 11,7% teurer, gefolgt von Industriegütern und Dienstleistungen. Damit sind die Lebensmittelpreise im Juni weniger stark angestiegen als im Mai. Die Energiepreise gingen binnen Jahresfrist sogar deutlich zurück um 5,6%. Die Teuerung bleibt damit trotz eines stetigen Rückgangs seit Herbst mehr als doppelt so hoch wie das von der Europäischen Zentralbank angepeilte Ziel von mittelfristig 2%. Die EZB hält seit einem knappen Jahr mit kräftigen Zinserhöhungen dagegen. Sie hat schon eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt.
Aus Brüssel, Jakob Mayer. Und das interessiert natürlich auch an den Börsen. Frage an Jan Plath im Frankfurter Börsensaal. Sorgt das denn noch heute auch für Erleichterung, dass die Euro-Inflationsrate im Juni gesunken ist?
Naja, also das sorgt bedingt für Erleichterung, denn andererseits die Inflation in der Eurozone ist eben mit 5,5% ja weiter deutlich von der Zielmarke von 2% der EZB entfernt. Und auch wenn die deutschen Importpreise zurückgehen im Mai, erklären die Statistiker dazu, ausschlaggebend für den Rückgang ist vor allem ein Basiseffekt durch eben das hohe Preisniveau im Vorjahr aufgrund des Krieges in der Ukraine. Oder wie es ja vom Münchner IFO-Institut heißt, ja, die Welle der Preiserhöhungen dürfte in der zweiten Jahreshälfte abebben, aber nur langsam. Ja, und der DAX, naja, für den geht es weiter nach oben. Der zeigt sich doch einigermaßen robust. Der DAX kann jetzt um 1% zulegen auf 16.117 Punkte.
Über 16.000 Punkte. Heute also der DAX bei 1.163 Punkten. Da startete der DAX vor 35 Jahren und morgen feiert der Deutsche Aktienindex Geburtstag. Und wenn man jetzt nur auf die nackten Zahlen schaut, könnte man schon von einer Volksgeschichte sprechen. Aber es gab ja auch so einige Krisen zu überstehen und damit auch Kursabstürze, oder?
Ja, unter anderem ist ja da dieses Drama, die Pleite um den Zahlungsdienstleister Wirecard, was dann Regeländerungen für den DAX nach sich gezogen hat. Dennoch, der DAX hat sich in seinen 35 Jahren versechzehnfacht. Und ja, das bringt uns jetzt zum Börsengespräch mit Joachim Schallmeier von der DK aus dem Sparkassenkosmos. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und ihn zunächst mal so persönlich gefragt, was er an Geschichten mit 35 Jahren DAX verbindet.
Ja, also ich erinnere mich sehr gut natürlich an dieses ganze Auf der Technologie-Hype sozusagen Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Das war eine ganz wilde Zeit mit den ganzen Neuemissionen, die es da gab, der ersten wirklichen Euphorie, die man so richtig miterlebt hatte. Das war sicher eins der eindrucksvollsten Zeitspannen, würde ich mal sagen. Aber genauso habe ich die Bilder vom 11. September natürlich noch im Kopf. Also das sind alles Dinge, die man einfach mit dieser Börsenhistorie auch mit verbindet, aber natürlich auch in der Summe ein ganz hervorragendes Anlageergebnis für alle Anlegerinnen und Anleger, die im DAX investiert sind.
Mit dieser breiten Streuung an Unternehmen im DAX, wie sehr sind die Unternehmen? Ist der DAX ein Schaufenster für die deutsche Wirtschaft?
Das ist ja nur zum Teil, denn man muss ganz klar sagen, im DAX sind international tätige Unternehmen. Und die Unternehmen produzieren international, setzen international ab und erzielen nur einen geringeren Teil ihrer Umsätze wirklich hier in Deutschland. 17% sind das für die DAX-Unternehmen. Und deswegen kann man nicht sagen, der DAX ist das Spiegelbild der deutschen Wirtschaft. Er ist vielmehr ein Gradmesser für die globale Wirtschaft und auch die globalen Entwicklungen.
Was bedeutet das für internationale Anleger? Wie wichtig ist der DAX für internationale Großanleger?
Der DAX spielt nach wie vor international eine wichtige Rolle. Es gibt sehr viele Finanzprodukte auf den DAX. Er ist ja auch stark von ausländischen Investoren investiert, denn leider sind einfach zu wenig heimische Anleger im Aktienmarkt investiert. Das heißt, er ist mehrheitlich in ausländischer Hand und insofern beantwortet sich die Frage von alleine. Er spielt eine ganz große Rolle international.
Der DAX im Vergleich mit dem Dow Jones ist ein bisschen schwierig. Der DAX, auf den wir immer so schauen, ist ein sogenannter Performance-Index. Da werden Dividenden reingerechnet, ist natürlich für Anleger auch wichtig. Unternehmen zahlen Dividenden, es geht nicht immer um die Kursveränderung. Aber der Dow Jones ist ein sogenannter Kursindex. Inwieweit werden da Äpfel mit Birnen verglichen?
Also, das ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, Herr Plate, denn da würde man wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man einfach den DAX mit einem anderen Kursindex vergleicht. Aber ich glaube, so wie der DAX berechnet ist, das ist eine ganz sinnvolle Art und Weise, weil es zeigt den Anlegerinnen und Anlegern, es kommt nicht nur auf die Kursentwicklung drauf an, sondern es kommt eben ganz stark auch darauf an, dieses kontinuierlichen Dividendenertrag zu vereinnahmen und der kann sich ja im DAX durchaus sehen lassen.
Nun ist der Industriegasekonzern Linde letztens aus dem DAX weggegangen, sage ich mal, will sich mehr auf den Handel in den USA konzentrieren. Wie zuversichtlich sind Sie dennoch für den deutschen DAX, wo sich manchmal zeigt, Unternehmen gehen eher nach Amerika, den größten Finanzmarkt der Welt?
Das ist eine Herausforderung für den DAX auf jeden Fall, denn wir haben nicht so große Marktkapitalisierungen hier in Deutschland. Und der Fall Linde ist wirklich ein ganz klares Warnsignal, dass wir international auch vom Börsenplatz her einfach wettbewerbsfähig sein müssen. Denn wir stehen im internationalen Wettbewerb und von daher muss die deutsche Börse natürlich oder der deutsche Börsenplatz aufpassen, dass wir ausreichend attraktiv bleiben für ausländisches Kapital, denn das ist natürlich ganz, ganz wichtig, um auch innovative Unternehmen am Ende des Tages zu finanzieren.
Sagt Joachim Schallmeier von der Deka aus dem Sparkassenkosmos.
Soweit also zu 35 Jahre DAX, börsennotiert, aber nicht im DAX, ist die Darmstädter Software AG, die nun an den amerikanischen Investor Silver Lake geht. Da ist der Übernahmepoker jetzt vorbei.
Ja, dieser Wettstreit, der Konkurrenzkampf der Finanzinvestoren Bain und Silver Lake, der unter anderem ja auch bedeutet, dass nach der Gegenofferte der Angebotspreis auf 32 Euro je Aktie erhöht wurde. Ausschlaggebend für den Erfolg jetzt von Silver Lake dürfte die Unterstützung des bisherigen Großaktionärs der Software AG Stiftung gewesen sein. Nun soll dann die Software AG möglichst schnell von der Börse genommen werden und so soll dann der teure Umbau des Geschäftsmodells hin zu Abonnementerlösen weiter forciert werden. Übrigens die Software-Aktie, die notiert im Moment knapp unter den gebotenen 32 Euro je Aktie.
Und Nike kämpft weiter mit hohen Lagerbeständen und muss großzügige Rabatte gewähren. Deshalb auch nur ein verhaltener Ausblick. Spiegelt sich das in den Kursen der deutschen Sportartikelhersteller?
Das hatte sich zunächst negativ ausgewirkt, aber mittlerweile können Adidas oder Puma frühe Verluste von heute wieder abschütteln. Ja, und die Aktien von Adidas oder auch Puma verteuern sich jetzt durchschnittlich um etwas mehr als 2%.
Schauen wir noch auf den Devisenmarkt, auf den Euro.
Der Euro fällt auf 1,0848 $. Die deutschen Staatsanleihen sind heute deutlich weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei 2,53%. Und der Goldpreis steigt um rund 2 Dollar auf etwa 1.906 Dollar.
Börseninformationen waren das von Jan Plate. Vielen Dank dafür nach Frankfurt. In der Pandemie und auch während der Energiekrise war es einfacher für Unternehmen, Kurzarbeitergeld zu beantragen. Und vor allem während der Lockdowns haben viele Betriebe davon Gebrauch gemacht, um Auftragsflauten oder auch Lieferengpässe zu überbrücken, ohne Menschen entlassen zu müssen. Dieser vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld, der läuft nun aus, auch weil die Nachfrage vergleichsweise gering ist. Noch, denn auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt die Konjunkturflaute schon erste Spuren. Über den Arbeitsmarktbericht Juni, Birgit Habrath.
Etwas überrascht haben die Juni-Zahlen auch die Bundesagentur für Arbeit und ihre Chefin Andrea Nahles. Die Zahl der Arbeitslosen steigt im Juni auf 2.555.000. Die Arbeitslosenquote verharrt bei 5,5%.
Das ist auch kein Effekt, der sich mehr erklären lässt mit der Erfassung der ukrainischen Flüchtlinge. Die spielen also bei diesem Anstieg praktisch keine Rolle. Vielmehr spiegelt sich hier unter anderem das derzeitig schwierige wirtschaftliche Umfeld wider.
Die Konjunkturkrise hinterlässt ihre Spuren also zum ersten Mal deutlich auf dem Arbeitsmarkt. Für die, die einen Job haben, ist das Problem nicht ganz so groß. Wegen des Fachkräftemangels halten immer noch viele Firmen ihre Beschäftigten, solange es geht. Aber um die Langzeitarbeitslosen sorgt sich die BA-Chefin, deren Zahl liegt wieder über der magischen Grenze von 1 Million. Die Bundesagentur hofft, mit der zweiten Stufe des Bürgergeldes gegensteuern zu können.
2/3 der Langzeitarbeitslosen haben keine wirklich gute Qualifikation, die verwertbar ist. Was wir eigentlich ja wollen, ist eine nachhaltige Vermittlung in eine Beschäftigung, die auch hält, ja, dass es auch wirklich mit Perspektive ist. Und da sehen wir einen Qualifizierungsbedarf, der jetzt viele neue Möglichkeiten hat.
Dazu gehört zum Beispiel ein Anreiz für die, die einen Berufsabschluss nachholen. Für sie gibt es Weiterbildungsprämien. In einem Kooperationsplan sollen Vermittler und Kunde, so nennt die Bundesagentur ihre Klientel, festlegen, wie es weitergeht. Und Coaching wird angeboten. Der Arbeitslose kann, wenn er will, sich beim Berufseinstieg begleiten lassen. Das senkt laut Erfahrung auch die Furcht der Arbeitgeber, Menschen mit Problemen einzustellen. Alle Maßnahmen aber kosten. Noch ist nicht klar, was die Jobcenter da an Mitteln zu erwarten haben. Gemeinsam mit dem Deutschen Städtetag und dem Landkreistag appelliert die Bundesagentur an die Politik, um deutlich zu machen,
dass wir gerade für Menschen mit Unterstützungsbedarf, gerade für Langzeitarbeitslose, gerade mit dem neuen Instrumentenkatalog des Bürgergeldes, natürlich trotzdem dann auch eine auskömmliche Finanzierung brauchen, Sparhaushalt hin und her.
Der Blick in die Zukunft fällt nicht gerade rosig aus. Auch die nächsten Monate könnte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt nicht zum Besseren entwickeln.
Da kommt es jetzt sehr stark auf die allgemeine wirtschaftliche Lage an. Deswegen kann ich nicht genau prognostizieren, wie das aussieht. Aber alle anderen Indikatoren, die wir haben, deuten darauf hin, dass jetzt kurzfristig, mittelfristig sich eher die wirtschaftlichen Eckdaten noch mal etwas negativer als unsere Prognosen entwickeln. Das ist jetzt nicht dramatisch. Ich möchte jetzt auch wirklich deutlich machen, dass es jetzt hier nicht um eine krasse Entwicklung sich handelt, aber doch schon eine merkliche Veränderung ist, auch gegenüber den letzten Monaten und vor allem dem letzten Jahr.
Sagt die BA-Chefin Andrea Nahles im Beitrag von Birgit Habrath. Und wir schauen nach China, wo der Begriff der Spionage in Zukunft deutlich weiter ausgelegt werden kann. Mit dem neuen Anti-Spionage-Gesetz im April wurde es verabschiedet. Morgen tritt es in Kraft und damit wird auch der gesetzliche Rahmen erweitert, um gegen ausländische Firmen und Wirtschaftsvertreter vorgehen zu können. Razzien sorgten dort in den letzten Wochen bereits für Unruhe. Droht nun also noch mehr Rechtsunsicherheit oder gar Behördenwillkür? Steffen Wurzel hat sich umgehört.
Wirtschaftsdaten überprüfen, in Datenbanken recherchieren, Statistiken auswerten. Das sind Selbstverständlichkeiten in der Geschäftswelt, auch in China. Mit der Neufassung des Anti-Spionage-Gesetzes aber können chinesische Behörden solche und ähnliche Dinge nun noch einfacher als bisher kriminalisieren. Das warnen Expertinnen und Experten. Viele ausländische Unternehmen in China machen sich Sorgen. Jens Hildebrand von der Deutschen Auslandshandelskammer in Peking.
Die Aktualisierung des Spionagegesetzes führt zu einer zusätzlichen Verunsicherung von Investoren, weil es einfach einen zusätzlichen Faktor an Unsicherheit im Gesamtbild hinzufügt.
Chinas Strafverfolgungsbehörden bekommen mit der Neufassung des Anti-Spionage-Gesetzes zusätzliche juristische Werkzeuge, um gegen Firmen und Personen vorzugehen, wenn diese mit China-spezifischen Informationen oder Daten arbeiten. Strafbar sind nun nicht mehr nur Handlungen, die sich gegen die nationale Sicherheit der Volksrepublik richten, sondern potenziell auch alles, was sich gegen nationale Interessen Chinas richtet. Ein sehr weit auslegbarer Begriff.
Wir sehen einen Trend in China, dass sich das immer weiter verschärft,
sagt Maybrit Stumbaum vom Center for Intelligence and Security Studies an der Universität der Bundeswehr in München. Sie verweist auf Chinas Staats- und Parteichef.
Xi Jinping hat den großen Willen, alles, was China betrifft, unter seine Kontrolle bzw. die Kontrolle der kommunistischen Partei zu setzen. Und es gibt eben nur eine Partei, eine Wahrheit, eine Geschichte, ein Teil der Fakten, und das soll eben gesteuert werden. Und in diesem Trend eben ist auch die Verschärfung dieser Gesetze.
Ausländische Firmen, die gegen das neue Gesetz verstoßen, müssen mit Geldstrafen rechnen oder dem Entzug der Lizenz. Ausländischen Angestellten sowie Managerinnen und Managern drohen bis zu 2 Wochen Haft ohne Gerichtsverfahren und Ausreisesperren. Was die Sache besonders heikel macht, der Gesetzestext ist wie häufig in der Volksrepublik schwammig und unverbindlich formuliert und deswegen weit auslegbar von der chinesischen Staatssicherheit und den Ermittlungsbehörden. Die Frage, die sich viele stellen, ist, was sind die spezifischen Anforderungen, die wir erfüllen müssen, um das neue Gesetz einzuhalten, bemängelte Jens Eskelund von der Europäischen Handelskammer bei einer Online-Pressekonferenz Mitte Juni in Peking. Was zum Beispiel ist genau ein Staatsgeheimnis, wobei uns dieser spezielle Fall des Spionagegesetzes vielleicht sogar noch weniger Sorgen macht als die ganz grundsätzliche Richtung, in die sich die Sicherheitsgesetzgebung in China entwickelt. Zusätzliche Sorgen vor neuer Rechtsunsicherheit, noch weniger Spielräume im Umgang mit chinesischen Daten, Statistiken und Informationen. So lassen sich die Folgen der Anti-Spionage-Gesetzesnovelle zusammenfassen. Und das, während europäische Gesetze Unternehmen in China noch schärfer als bisher dazu verpflichten, Lieferketten genau zu überprüfen, sowie Sorgfalts- und Compliance-Regeln einzuhalten.
Steffen Wurzel berichtete. Und wir kommen zum Firmenporträt. Heute mit einem Besuch bei einem Unternehmen, das auf den ersten Blick sehr alltägliche Gegenstände herstellt, Schläuche. Tatsächlich geht es bei Masterflex aus Gelsenkirchen um alles andere, nur nicht um den herkömmlichen Gartenschlauch. Und wer weiß schon, dass Schläuche eine Seele haben. Mehr über das geheime Leben der Schläuche von Klaus Deuse.
Wenn es, wie es im Lexikon heißt, um flexible Leitungen zur Förderung fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe geht, handelt es sich schlicht um Schläuche. Allerdings ist Schlauch nicht gleich Schlauch, wie ein Besuch an der Willy-Brandt-Allee 300 in Gelsenkirchen vor Augen führt. Hier, unweit des Rhein-Herne-Kanals, befindet sich in grüner Lage die Zentrale von Masterflex, einem international führenden Hersteller von Spezialschläuchen. Für Kunden aus der Automobilindustrie, aus der Medizintechnik bis hin zur Luftfahrt. Bei der Gründung im Jahr 1987, erinnert sich der Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Bastin, startete das Unternehmen mit einer ausgesprochen dünnen Personaldecke.
3 Mitarbeiter waren, soweit ich weiß, bei der Gründung direkt an Bord. Neben dem Geschäftsführer 2 tatsächlich erste Mitarbeiter, die zeitgleich angefangen sind.
Inzwischen beschäftigt die Masterflex-Gruppe über 600 Mitarbeiter, davon 150 am Standort Gelsenkirchen. Bereits in den Anfangsjahren setzte man bei der Fertigung von Schläuchen nicht auf PVC, sondern auf Hightech-Polymere. Diese Kunststoffe hielten auch hohen mechanischen Beanspruchungen stand, erläutert Andreas Bastin.
Die Schläuche wurden zum Beispiel zum Absaugen von Schotter, aber auch von Staub, Beton und anderen Split, was man so auf der Straße findet, zum Beispiel in Reinigungsgeräten eingesetzt.
Auch die Möbelindustrie benötigt Schläuche zum Absaugen. Ohne Schläuche würden Hersteller quer durch alle Branchen sprichwörtlich auf dem Schlauch stehen. Von der Automobil- über die Lebensmittel- bis hin zur Pharmaindustrie. Zur Produktpalette von Masterflex gehören auch kleine Formschläuche, die in Hörgeräten eingesetzt werden. Selbst für die Herstellung von Computerchips werden Schläuche benötigt. Hightech-Kunststoffe, die sich mit unterschiedlichen Eigenschaften zu verschiedenen Einsatzzwecken verarbeiten lassen, liefern die Basis für die Schlauchvielfalt.
Und es ist eben tatsächlich so, dass es uns gelungen ist, mit den Polymeren, die wir verarbeiten, beispielsweise im chemischen Bereich, im Temperaturbereich, im sonstigen physikalischen Anwendungsbereich, im mechanischen Bereich, im Bioresistenzbereich, Anforderungen zu erfüllen, die man mit Standardmaterialien nicht erfüllen kann.
Schläuche, die beispielsweise Temperaturen bis zu über 1000 Grad Celsius aushalten. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ein Schlauch an sich besteht aus 3 Komponenten. Der Seele, ja, so heißt der Innenteil für die Durchleitung der zu transportierenden Stoffe tatsächlich. Der Einlage, also den einzulegenden Materialien, die Druck oder Hitze aushalten, und der Decke, die den Schlauch ummantelt. Außerdem spielt die Verarbeitung der Materialien für die Verwendung eine maßgebliche Rolle, erläutert in der weitläufigen Hellen-Produktionshalle Thomas Blum. Blum, der schon seit 32 Jahren dabei ist, beaufsichtigt 9 sogenannte Clipmaschinen, in denen über spezielle Formwerkzeuge ein hauchdünnes Stahlband und Gewebebänder zu einem Schlauch geformt werden.
Darum klippen wir das zusammen. Das heißt, ein flaches Spaltband wird zu einem U-Profil zusammengeklippt und da kommen die Materialien rein, dann wird zusammengeklemmt.
Rund 70 Gewebematerialien stehen Blum und seinen Kollegen zur Verfügung. Die Zusammensetzung der Gewebe richtet sich nach dem Verwendungszweck des Schlauchs.
In manchen Anwendungen ist das so, dass die bis zu 1100 Grad aushalten. Das heißt also, bei Hochtemperaturen an Leistungsmotoren werden die angeschlossen und dann kann auch bis 800, 900 Grad da locker mal so ein paar Stunden der Schlauch die Temperatur absiegen.
Knappe 50 Meter von den Clipmaschinen entfernt bedient Arkadius Sawatzki eine Extruder-Anlage. Hier werden jeweils speziell zurechtgemischte Kunststoffgranulate unter Druck und bei Schmelztemperaturen von bis zu 200 Grad durch ein Profil in Schlauchform gepresst.
Das Material, also in der gewünschten Temperatur, kommt hier vorne raus aus dem Kopf durch ein Profil. Dadurch bekommt er eine bestimmte Form, muss dann runtergekühlt werden mit Wasser. Deswegen die Länge von 5 bis 6 Metern, um am Ende ein kaltes Profil über einen Dorn, der den Durchmesser vorgibt, in einen Schlauch zu wickeln.
Beim Gang durch die Halle weist Marketingleiter Henning Metke auf meterlange Regale an einer Seitenwand hin, in denen sich Unmengen von Rollen stapeln, die für die Schlauchproduktion benötigt werden.
Hier haben wir ganz viele Geweberollen, die dann verarbeitet werden zu den Clipschläuchen, von Hyperlon über Teflon über Kevlar. Kevlar kennt man ja auch von den schusssicheren Westen.
Der Absatz von Schläuchen lässt sich nicht in Stückzahlen messen, sagt Metke. Aber er hat einmal nachgerechnet, dass in Gelsenkirchen pro Jahr Schläuche in einer Länge von über 1100 Kilometern produziert werden. Masterflex produziert nicht nur robuste, sondern nach den Worten von Unternehmenschef Bastin auch dünne Schläuche, die Druck und Temperaturen aushalten, etwa für das Innenleben von Kaffeemaschinen. Darüber hinaus spezielle, extrem dünne Schläuche für Hirnkatheter im medizinischen Bereich.
Diese Schläuche sind hochkomplex. Von ihrer Fertigungstechnik, von ihrem Aufbau her auch, denn es ist nicht nur ein Kanal, sondern es sind dort mehrere Kanäle drin, zum Beispiel der, mit dem der Operateur dann mit einem Edelstahldraht den Schlauch überhaupt durch den Körper führt.
Mit 600 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen mit dem Stammsitz im Ruhrgebiet einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. Aufgrund der internationalen Nachfrage unterhält das Unternehmen auch Produktionsorte in den USA und Asien.
Masterflex im Firmenporträt von Klaus Deuse. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, in der es auch noch einmal um die Inflation geht, zunächst aber zur Krankenhausreform. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht eine Verständigung mit den Ländern auf Eckpunkte in greifbarer Nähe.
Die Rheinzeitung aus Koblenz schreibt dazu: Die Politik, ob in Bund, Land oder in den Kommunen, muss den Bürgern reinen Wein einschenken. Viele der heute noch existierenden Krankenhäuser wird es bald nicht mehr geben. Das ist nicht die Folge eines Kaputtsparens, wie immer wieder behauptet wird. Wenn ein Drittel der Krankenkassenbudgets mittlerweile in die Kliniken fließt, fällt es schwer zu behaupten, dass die Krankenhäuser zu wenig Geld bekommen. Das Verteilungssystem, vor allem das via Fallpauschalen, ist das Grundübel. Es fördert einen ruinösen Wettbewerb zwischen den Kliniken, in dem kleine Häuser als erste das Nachsehen haben. Die Zeitungen der OM-Medien aus Vechta stellen fest: Möglicherweise haben Gesundheitspolitiker und Verbandsfunktionäre erkannt, dass klein bei Krankenhäusern auf dem Land nicht gleichbedeutend mit verzichtbar ist. Ganz im Gegenteil. Nicht nur für ältere Menschen, für junge Familien oder für Alleinerziehende im ländlichen Raum ist ihr Krankenhaus für die Grund- und Regelversorgung unverzichtbar. Gesundheitsversorgung ist eine originär staatliche Pflichtaufgabe. Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank ist das nächste Thema. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert: Wer gehofft hatte, dadurch werde die Inflationsrate jetzt von Monat zu Monat sinken, sieht sich enttäuscht. Zumindest in Deutschland ist die Rate im Juni sogar wieder gestiegen, auf 6,4%. Dabei spielt allerdings ein statistischer Basiseffekt eine Rolle. 9-Euro-Ticket und Tankrabatt hatten im vorigen Jahr die Inflation von Juni an künstlich gedrosselt. Das lässt die Raten jetzt tendenziell höher ausfallen, weil die Preise aus diesem Jahr mit den gedrückten aus dem vorigen verglichen werden. Das erklärt den Wiederanstieg der Rate zu einem erheblichen Teil. Es führt aber auch noch mal vor Augen, Staatseingriffe dieser Art wirken nur vorübergehend inflationssenkend. Irgendwann kehrt sich das wieder um.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Die JVA Stadelheim und der Sanierungsbedarf in dem Münchner Gefängnis, das ist gleich eins der Themen in Deutschland heute hier nach den Nachrichten, dann mit meiner Kollegin Melanie Longerich am Mikrofon. Und es geht dort auch um das Radwegedrama in Berlin. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.